ist immer so beim Abendmahl, dass wir die Anbetungszeit nach der Predigt machen. Scheint einigen neu zu sein in unserer Gemeinde. Gut, ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir wirklich aus deinem Segen leben dürfen, dass du das versprichst. Und manchmal stimmt das leider nicht, was wir eben gesungen haben, dass uns an deinem Segen mehr gelegen ist als an Gold. Also bei mir ist das nicht so immer. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Gottesdienst, vielleicht jetzt auch diese Predigt nutzt, um uns da vielleicht nochmal die Prioritäten klar zu machen. Ich lade dich ein, uns irgendwie zu bewegen, anzusprechen, uns deine Nähe zu schenken. Amen. Ich möchte heute gerne an die Predigt anschließen, die ich vor 2 Wochen hier gehalten habe. Das war der 29. Mai und da habe ich etwas zum Gaben-Segen-Prinzip Gottes gesagt. Und kurz zusammengefasst bin ich der Überzeugung, dass dass wir ein riesiges Potenzial Segen bekommen können, also Segen, das meine ich jetzt Gutes für unsere Beziehung zu Gott und auch für unser Leben, wenn wir mit den Begabungen, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, an dem Platz mitarbeiten, an dem die entsprechende Möglichkeit wartet. Paulus schreibt Timotheus das, als er, das ist zumindest meine Auslegung, mein Verständnis, als er sowas wie eine Krise hatte. Da schreibt er ihm das und dann fragt er ihn, willst du, Timotheus, du bist hier der Gemeindeleiter, willst du nochmal so ein Feuer entfachen, Feuer deines Glaubens, deiner Gabe, die Gott dir geschenkt hat, willst du das? Willst du das neu erleben, neu Feuer in deinem Glauben erleben? Willst du das? Ja? Fragezeichen. Und diese Frage, die steht heute im Mittelpunkt. Ich habe das mal vorbereitet. Ja. Also das ist die Antwort eigentlich schon. Ja. Dann, und das sagt er eben so ein bisschen umständlich, dann such deinen Platz. Such deine Möglichkeit für deine Begabung. Also wenn wir jetzt diese Ansage eben gehört haben für die Kinder, das Kinderprogramm in den Ferien, dann wäre nicht die Frage, oh, wer macht das denn? Sondern wem schlägt das Herz dabei? Und wem das Herz dabei schlägt, der sollte das dann auch tun. So rum und nicht andersrum. Aber ich glaube, das habt ihr schon lange verstanden. Da geht es nicht um die Erledigung der Aufgabe, sondern um meine Beziehung. Es geht vielmehr darum, dass meine Beziehung zu Gott dadurch gestärkt wird, dass ich das tue, als um die Erledigung der Aufgabe. Das ist mehr so ein Nebenprodukt als das Erste. Wenn wir also dieses Ja haben hier, dann sagen wir im Prinzip, ja, ich möchte, dass Gott mein Leben verändert. Ich möchte sogar, dass Gott mich verändert. Ich möchte keine Lethargie in meinem Glauben haben, keine Belanglosigkeit in meinem Glauben, sondern ich wünsche mir eigentlich, dass mein Glaube Feuer hat. So hat Paulus das gesagt. Entfach das Feuer neu. Dann dürfen wir, und das ist jetzt der erste Punkt hier, dann dürfen wir mehr über die Gaben herausfinden, über das, was Gott da beschreibt, was er uns schenkt. Das kann man in der Bibel nachlesen. Viele, auch im Neuen Testament, da gibt es 4 so große Aufzählungen. Aber das kann man auch einfach so bei sich selbst ein bisschen nachfühlen. Wo schlägt mein Herz für? Das muss auch gar nicht unbedingt sofort etwas sein, was irgendwie mit Mission und Theologie zu tun hat. Das kann auch erstmal etwas sein, wofür mein Herz schlägt. Ich nenne mal jetzt keinen Namen, aber ich habe das zufällig gehört. Ich hoffe, ich darf das sagen. Hier gibt es jemanden, der ist Sportschütze unter uns. So. Wusste ich nicht, fand ich cool. Und da sieht man natürlich erstmal überhaupt keinen Zusammenhang, aber das kann man ja herausfinden. Es öffnet ganz neue Möglichkeiten in der Gemeinde. Nein. Aber ich meine es ernst. Also, dann dürfen wir auch, und das ist das Nächste, dann dürfen wir uns mehr über unsere Interessen, über unsere Begabung, um unsere Fähigkeiten im Klaren werden. Da dürfen wir uns mehr informieren, mehr vielleicht mal analysieren, vielleicht andere fragen. Was sind eigentlich meine Stärken? Das ist das Zweite. Einfach mal ein bisschen nachhören. Ich höre das nämlich ziemlich häufig, dass Leute sagen, oh, ich kann eigentlich nichts. So. Und das stimmt eigentlich immer nicht. Meistens können alle irgendwas und sogar ziemlich viel. Und das Dritte ist, wir dürfen uns über die Möglichkeiten in der Gemeinde informieren, die es schon gibt und die es vielleicht noch nicht gibt, sondern erst geben wird. Wer sagt denn, dass das Programm, das wir jetzt als Gemeinde anbieten, das Programm ist, was wir in 5 Jahren anbieten? Vielleicht bieten wir in 5 Jahren Malkurse an oder Schießkurse oder also, dass solche Dinge, die wir noch gar nicht auf der Reihe haben, noch in unser Programm kommen. Das sage ich nachher, warum. Okay. Und das Vierte ist, wir dürfen vielleicht in der Gemeinde da auch ein bisschen nochmal neu denken, umdenken, eine Kultur des Ausprobierens einführen, vielleicht erleben, wo wir vielleicht, wenn jemand kommt und sagt, jawohl, ich möchte gerne irgendwo mitarbeiten, und dann sagt man, okay, in 3 Monaten, da sprechen wir nochmal, wir machen jetzt einen Termin aus und dann sprechen wir nochmal, da können beide sagen, das ist, glaube ich, nicht mein Platz. Und man darf auch zu dem anderen sagen, ich glaube, das ist auch nicht dein Platz. Also so auch. Und das ist dann nur auf einer sachlichen Ebene, sondern weil es gibt einen Platz. Es gibt auf jeden Fall einen Platz, aber vielleicht ist es nicht der Platz. Und diese Freiheit müsste man dann auch haben. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Konzept, das ist die Zusammenfassung übrigens noch immer, ne? Vor 2 Wochen. Ein Punkt ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben, und zwar dieses, wir haben auch im Hauskreis darüber gesprochen, Segen, was ist eigentlich Segen? Das sagt man so schön, wenn ich das hier sage, dann alle, gut, Segen, ja, Segen, sehr gut, Segen. Aber wenn man dann so fragt, ja, was ist denn Segen? Dann wird es schon ein bisschen kniffliger. Soll ich mal rumgehen? Kopfschütteln? Okay, dieser Gottesdienst im Ratsdienergarten, der hat das Thema Segen setzen. Fand ich toll. Also am 19.06.2016, so, Mann, passt das Thema ganz gut. Das Thema Segen setzen, wer schon mal gesegelt ist, wir sind ja einige unter uns, alte Hasen, die mehr Ahnung davon haben als ich, aber ich bin schon manchmal mitgesegelt. Und das Faszinierende ist ja, ich dachte, am besten segelt man, wenn man den Wind von hinten hat. Das stimmt überhaupt nicht, hat man mir gesagt. Von der Seite ist gut. Aber selbst wenn der Wind von vorne kommt, kann ich dahin segeln. Das geht. Ist nur sehr mühsam und langwierig, weil man muss dann kreuzen. Das geht aber, oder? Nick doch mal, doch, nichts. Es geht auf jeden Fall. Aber wisst ihr, wann es gar nicht geht? Wenn kein Wind da ist, dann kann man nicht segeln. Das ist ganz schwierig auf jeden Fall. Aber dann haben die meisten Boote ja einen Motor. Ich war einmal mit einem Freund, der hat ein Segelboot, und noch einem Freund waren wir segeln. Neustadter Bucht ist nicht so groß, fast überall Land noch zu sehen. Und dann waren wir schon auf dem Heimweg. Und da war kein Wind mehr da. Flaute, so richtig. Man sah, das Wasser ist spiegelglatt. Nichts mehr. Alle Segel auf, also passiert aber nichts. Hat ja Motor angemacht, ging aber nicht an. Und dann steht man da. Oder schwimmt man da so rum. Es gibt auch keine Strömung, die einem irgendwie was helfen würde. Sondern dann steht man da, hilflos. Wir haben alle Segel gesetzt, die es gibt. Die hingen runter und die Enten haben uns überholt. Das ist wirklich wahr. So war das. Und dann nach Stunden, wir haben den Hafen schon gesehen, nach Stunden sind wir dann irgendwann so in Zeitlupe dort angekommen. Ohne Wind. Ich segeln ganz blöd. Ohne Wind geht gar nichts. Und wenn wir Segen setzen, dann finde ich das so toll, weil wir setzen die Segel, um den Wind, den Segen aufzunehmen für unser Leben. Der kommt manchmal von vorne und es ist langwierig und mühsam. Es ist nicht immer alles dann nur super, sondern manchmal ist das auch trotzdem noch, aber es passiert was. Der Antrieb für mein Leben, die Kraft Gottes erleben, das ist Segen, der mich antreibt für mein Leben. Im Leben eines Christen oder einer Christin ist immer Segen da. Bums, sag ich so. Es ist immer Segen da und trotzdem geht das manchmal nicht vorwärts, oder? Wäre gelogen, wenn man sagen würde, ist alles super. Warum? Ich glaube, weil wir manchmal einfach die Segel nicht setzen. Dann hilft nämlich der Wind wiederum nichts. Vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich. Und ich glaube, wenn wir fragen, wie können wir denn die Segel setzen, dann bin ich wieder bei den Gaben. Und jetzt schließt sich der Kreis, die Gaben Gottes für mein Leben an dem richtigen Ort einsetzen, heißt, ich setze meine Segel für den Segen Gottes. Und ich komme ihm näher. Es gibt noch andere Segel, ich will das jetzt nicht nur auf die Gaben, das ist mir schon bewusst. Es gibt noch die Möglichkeit der Stille, der Anbetung, Gemeinschaft, des sich segnen Lassens oder auch des Abendmahls oder noch viele andere. Aber das ist ein Weg, vielleicht mal ein anderer als sonst immer. Im ersten Brief an Timotheus, da schreibt Paulus etwas an Timotheus und das möchten wir uns heute mal ein bisschen angucken. Das lesen wir hier, Vers 12 bis 14 erstmal. Ich danke Jesus Christus, unserem Herrn, der mir die nötige Kraft gegeben hat, denn er hat mir sein Vertrauen geschenkt und mich in seinen Dienst genommen. Dabei war ich früher ein Gotteslästerer, habe ihn verfolgt und mich voll Überheblichkeit gegen ihn gestellt. Aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt, denn ungläubig wie ich war, wusste ich nicht, was ich tat. Ja, unser Herr schenkt uns Gnade über alle Maßen und mit ihr Glaube und Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen. Zwei Botschaften zu diesem kurzen Text hier. Die erste lautet, Gott kommt zu seinem Ziel oder Verbreitung des Evangeliums. Paulus hat natürliche Begabung. Das war einer, der konnte reden, der konnte predigen, der konnte diskutieren, der konnte andere Menschen begeistern. So ein Typ muss das gewesen sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Wir haben es ja auch schon gehört in dem Text von Edwin Plass. Und er hatte erworbene Fähigkeiten. Er war gut gebildet. Er hatte eine theologische Ausbildung, die war top. Das Beste, was man so kriegen konnte damals, beruflich war er auch ausgebildet. Gott schenkt uns alles, auch das eine und das andere, Fähigkeiten. Der Paulus war außerdem auch noch Leiter einer Gruppe. Der kannte sich damit aus, Leute irgendwie anzuweisen in seinem Job, den er vorher hatte. Er war ungebunden, er war römischer Staatsbürger. Es sollte ihm alles helfen später in seinem Job als Missionar. Er war ein emotionaler Radikaler. Egal, was er tat, das tat er hundertprozentig. Das kam in dem Ausschnitt, finde ich, ganz gut raus. Und hier lesen wir in diesem Abschnitt plötzlich etwas über Paulus. Das hört sich ganz anders an, finde ich. Da liest man, er war unwissend. Er war unwissend. Dieser kluge Kopf war ein unwissender Mann. Er war schon fromm. Aber im Philipperbrief sagt er das mal, von meiner Abstammung her, da bin ich der Allerbeste, da bin ich der Allererste. Ich erfülle alle Kriterien, wenn man sagt, das ist top. Ich bin der Erste. Er wusste sogar von Jesus. Er hat ja die Christen verfolgt, er hat sich damit beschäftigt, auseinandergesetzt und wusste genau, wen er sucht. Das war ihm klar. Er hat sie gefangen genommen oder noch Schlimmeres getan. Er war wissend, unwissend. Er wusste nicht, wer Jesus Christus wirklich ist. Und um dieses Wissen zu erlangen, musste er anfangen zu glauben. Aber er war noch, und das steht auch in diesem Text, er war noch, das ist das Zweite, ungläubig. Glauben heißt ja, ich vertraue jemandem, ohne Wenn und Aber. Ich nehme das an. Ich kann das ohne Beweise so stehen lassen, sich jemandem anvertrauen. Das kommt uns vielleicht schon ein bisschen näher, wenn wir etwas haben, was uns ganz persönlich betrifft und das jemandem sagen, das heißt sich jemandem anvertrauen, alle Absicherungen loslassen. Es ist ein bisschen so, da können wir mal ein bisschen stolz auf unsere Gemeinde sein, es ist ein bisschen so wie gerade diese Raumgeschichte. Jetzt haben wir gekündigt hier, diese Räume, und wir haben noch nichts anderes. Es gibt noch nicht mal eine Konkretisierung. Hat sich was zerschlagen, würde ich mal so sagen, letzte Woche. Wir haben noch keine neue Bleibe. Das heißt Vertrauen, und dieses Vertrauen haben wir ohne jegliche Sicherheit. wir wissen es nicht, was jetzt kommt. Ein bisschen naiv könnte man denken, oder man sagt, ganz schön gläubig, finde ich besser. Also einigen wir uns darauf. Und der Paulus war, das ist das Dritte, er war noch unbegnadet. Unbegnadet, Glaubende werden begnadet, erleben Gottes Gnade. Letzte Woche habe ich es schon mal gesagt, verdient hätten wir keine Gemeinschaft mit Gott. Verdient hätten wir kein ewiges Leben. Verdient hätten wir auch keine Vergebung von Gott. Aber bekommen haben wir sie. Und zwar durch Gnade bekommen, die wir im Glauben annehmen können. So beschreibt Paulus sich selbst vor seiner Begegnung mit Jesus. So beschreibt er sich praktisch als Nichtchrist. Aber dann ist Jesus ihm begegnet und er hat ihn ausgesucht, und das finde ich passte jetzt sehr schön mit diesem Text, weil er gesagt hat, der passt am besten auf diesen Job, den ich besetzen will. Das ist die Idealbesetzung für diesen Job, den wir suchen da. Er kam als Christenverfolger nach Damaskus, berühmt-berüchtigter Christenverfolger. Und die Christen in Damaskus hatten schon davon gehört, waren schon vorgewarnt, haben gesagt, oh weia, jetzt kommt der Saulus, das ist der ganz scharfe Hund. Der versucht, die Christen zu finden. Man kann so sich denken, was das für die bedeutet hat. Verstecken wir uns? Machen wir unsere Versammlung geheim? Man überlegt ja, soll ja klug sein wie Schlangen? Was machen wir? Kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Einer der Leiter der Gemeinde, Hananias, der hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, ich bin ja nicht nur für mich verantwortlich, die ganze Gemeinde, ich muss gucken, wie kann ich das Wohl der Gemeinde herstellen? Sie hatten Angst und Respekt vor Saulus. Und dann erlebt der Hananias so eine tolle Geschichte, dass Gott zu ihm spricht und sagt, Hananias, ich weiß nicht, ob er es hört oder nur im Gedanken, Hananias, ich, Gott, rede zu dir. Da ist der Saulus in der Stadt und du sollst zu ihm hingehen. Ich sag dir die Adresse sogar. Hananias so mittelbegeistert, wenn man das liest. Und das ist sehr witzig, wenn man das liest. Mach das mal zu Hause, es ist eine schöne Geschichte, Apostelgeschichte 9. Und dann sagt er, Jesus, ich kenne den. Ich sag dir noch mal kurz, was der so macht. Als wenn Gott das nicht wissen würde. Zählt er alles noch mal auf. Und dann sagt Jesus zu ihm Folgendes, das steht hier an der Tafel. Aber der Herr sagte zu ihm, geh nur hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Heiden und ihren Königen wie vor dem Volk Israel. Ihn habe ich erwählt. Gerade ihn habe ich erwählt. Er passt am allerbesten auf diesen Job. Idealbesetzung. Und tatsächlich hat Paulus in einer Art und Weise dafür gesorgt, dass sich das Christentum da ausbreitet, wie es das vorher gar nicht vorstellbar war. Er wurde zum Segen für sehr, sehr viele Menschen und erlebte selbst auch viel Segen. Glaube und Liebe, so kann man das in dem Text, den wir vorhin gelesen haben, lesen, erwachsen aus der Nähe zu Jesus Christus. Und er hat diese Nähe und diese Liebe und den Glauben auch immer gesucht. Ist euch aufgefallen, können wir nochmal den Text von den anderen Predigtext nochmal sehen? Das ist hier zwischen Vers 13 und 14 Wechsel gab, wie bei dem anderen Text auch, denn gläubig wie ich war, wusste ich, was ich, und dann plötzlich wechselt er, ja, Herr, der Herr schenkte uns Gnade. Dieser Wechsel zwischen diesem Bericht von ihm in dieses uns ist immer ein markantes Zeichen dafür, dass wir sagen können, ey, dieser Text, der nimmt mich jetzt mit hinein. Das ist dann allgemeingültig. Er nimmt uns mit hinein. Auch wir können das erleben, was Paulus erlebt hat, nämlich diese Nähe zu Jesus und die damit verbundene Gnade. Überliest man manchmal so schnell, oder? Oder vielleicht haben wir es auch schon zu häufig gehört. Gott schenkt uns die Nähe zu ihm. Ein unglaubliches Geschenk. Mein zweiter Gedanke dazu, Gott rettet. Wir lesen mal den zweiten Abschnitt. Das folgende Wort ist zuverlässig und verdient vorbehaltlose Annahme. Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Schuldbeladenen zu retten. Und ich selbst bin der Erste unter ihnen. Aber gerade deshalb hat er mir sein Erbarmen geschenkt. Denn Christus Jesus wollte an mir als Erstem beispielhaft seine ganze Geduld zeigen. Sie gilt allen, die zukünftig zum Glauben an ihn kommen und dadurch das ewige Leben empfangen. Dem ewigen Gott, dem unvergleichlichen, unsichtbaren und einzigen Gott gebührt die Ehre. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Ich bin der erste Sünder. Luther hat mal gesagt, von allen Sündern, die ich kenne, bin ich der Größte. Sich kennt er am besten. Wahrscheinlich können das alle von sich sagen, die ehrlich zu sich sind zumindest. Ich kann es sagen mit vollem Herz, ich von allen Sündern, die ich kenne, bin ich der Größte. Sünde heißt ja jetzt erstmal Gottesferne. Ein Zustand der Gottesferne. Durch Gedanken, Worte und Werke sind Dinge zwischen Gott und mich getreten. Was Paulus in diesem kurzen Abschnitt beschreibt, ist eine Metamorphose, eine Verwandlung, die er selbst erlebt hat, eines Menschen, der vorher ungläubig ist und dann gläubig wird, gerettet wird, die Gnade, die durch Jesus da ist, annimmt. Aus der Gottesferne, aus dem Schuldbeladenen frei wird, in die Gottesnähe kommt, begnadet, geheilt, begabt, gesegnet. Paulus weiß ganz genau, woher er kommt. Er war der Erste unter den Sündern, obwohl er auch der Erste von allem, was man so Anerkennung nennen könnte, war. Top-Ausbildung, Top-Familie, Top-Herkunft, da war er auch der Erste. Und trotz all dem, was uns Menschen oft so wichtig ist, dass wir gut dastehen, sagt er, vor Gott bin ich trotzdem der allererste Sünder, der allergrößte, wie Luther das gesagt hat. Jesus ist gekommen, um schuldbeladene Menschen zu retten. In der Luther-Übersetzung steht, um Sünder zu retten. Wer an mich glaubt, der wird leben. Oder in Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war der Vers, der Luther zum Umdenken gebracht hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Seine Geduld, seine Gnade gilt allen, die zum Glauben an ihn kommen und dadurch das ewige Leben empfangen. Noch einmal zusammenfassend für euch und für mich. Gott kommt zu seinem Ziel. Wir erleben den Segen Gottes, wenn wir unsere Fähigkeiten, unsere Begeisterung an den Ort einsetzen, an dem wir die entsprechende Möglichkeit finden. Vielleicht müssen wir einiges ausprobieren, vielleicht müssen wir sogar Enttäuschungen erleben. Aber wenn wir diesen Platz gefunden haben, dann werden wir Segen erleben. Und vielleicht ist uns das ja mehr wert als Gold, um nochmal zum Lied zurückzukommen. Und der zweite Punkt, Gott rettet, der einzige Sinn und Zweck der Mission Jesus war es, Menschen aus der Gottesferne zu holen, sie zu retten, wieder in Gottes Gemeinschaft zu bringen. Sein Auftrag kann nur unser Auftrag sein. Das steht über allen Möglichkeiten der Gemeinde. Wir dürfen von seiner Geduld, Gnade und Liebe und Vergebung berichten, dürfen sie leben und andere einladen. Und zum Schluss ein toller Vers, ich weiß nicht, ob er euch eben so aufgefallen ist, die Konsequenz. Wenn Jesus das alles für mich getan hat, für dich getan hat, wenn das alles stimmt über Gott und über das Verhältnis zwischen mir und ihm und dass er das in Ordnung bringen kann, dann gilt, und das möchte ich so als Einladung für die Anbetungszeit jetzt sagen, ihr könnt schon nach vorne kommen, wenn ihr wollt, dem ewigen Gott, dem unvergleichlichen, unsichtbaren und einzigen Gott, dem ewigen König gebührt die Ehre. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen.